You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiore! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2024-25.
Herzlich willkommen zu Episode 299 vom German Gunners Podcast. Wir sind mittendrin in der Sommerpause, aber es gibt trotzdem einige Dinge zu besprechen. Der neue Spielplan für die Saison 25-26 wurde veröffentlicht. Personalia gibt's auch zuhauf. Das heißt, wir können mit gutem Grund eine neue Episode einschieben. Wie immer in dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Guten Abend.
Ja, guten Abend allerseits.
Mit kleinsten, aber kleinsten Schritten gehen wir auf die 300. Episode zu.
Ja, ich hab's auch gerade gedacht und in dem Moment habe ich überlegt, das wäre der perfekte Zeitpunkt, dann das Trikot-Gewinnspiel zu machen.
Eine Variante. Andererseits würde sich eine 300. Episode natürlich auch anbieten, um ein, ich sag mal, Transfer-Coup zu verkünden. Das heißt, wir müssen noch 6 Wochen warten, bis wir die 300. Episode dann einschieben können.
Ja. Da war meine Variante, glaube ich, besser.
Ja, genau. Macht natürlich Sinn, dass wir in der nächsten Episode dann auch das Trikot-Gewinnspiel machen zum runden Jubiläum, zum runden Geburtstag. Haben aber in dieser Episode 299 einiges auf dem Zettel noch. Vielleicht die wichtigste Sache vorweg können wir gleich mal abhaken. Man City mit einer Strafe 1,3 Millionen, weil sie mehrmals den Anpfiff zur zweiten Halbzeit verzögert haben. Das ist natürlich eine Summe, die dir richtig abschreckt. Das werden die nie wieder machen.
Man fragt sich sowieso die ganze Zeit, was ist aus dieser 115 Verstöße-Geschichte geworden? Kommt da nochmal irgendwas? Wie lange braucht
bei das? Bei der Gelegenheit habe ich mir das heute Nachmittag auch gedacht und nochmal nachgeguckt und es ist laufend noch. Also in dem Sinne, das ist noch, die Untersuchung läuft noch.
Ja, eigentlich war es ja schon mal so angedacht, dass es dann noch in der letzten Spielzeit zum Ende kommt. Jetzt wird sich ja die neue reinziehen. Also mein Gott.
Er hat mal mit den 1,3 Millionen schon mal kompensiert. Ja. Davon mal ganz abgesehen, was ist das 1,3 Millionen? Haben wir gesagt, hier, Punktabzug. Ich meine, ganz ehrlich, klar, es ist in dem Sinne, kann man drüber diskutieren, aber andere Mannschaften kriegen Punktabzüge für Dinge, wo die Spieler halt überhaupt nichts für können. Also gut, wer weiß, wer da die Anweisungen gibt, dass die zu spät rauskommen aus der Kabine, aber 1,3 Millionen ist schon schäbig. 30 Stunden Sozialdienst für jeden, irgend sowas.
Eine Menge wäre möglich gewesen, aber das ist ja immer das gleiche Problem, ne? Also was diese Strafen angeht, sich auch immer nur gerne an die kleineren als an die größeren ran, ne? Auch
das stimmt. So ein Phänomen, ja. Wahrscheinlich haben wir genauso viel bezahlt dafür, weil unsere Spieler sich nicht ordnungsgemäß den Schiedsrichter gegenüber verhalten haben in der
Natürlich,
letzten Saison.
Und das dauernd und immer, ständig.
Genau. Wir wollen aber gar nicht so weit zurückblicken, sondern eher voraus, bevor wir Richtung Personalia, aktuelle Transfers, / Gerüchte im Transferfenster eingehen. Gestern am Mittwochmorgen um Punkt 10 Uhr wurde der neue Premier League Spielplan veröffentlicht. Ein paar Infos standen dann ja irgendwie schon vorher fest. Und ich sag's mal vorsichtig, die meisten Arsenal-Fans haben dann wahrscheinlich einmal kurz geschluckt, als er veröffentlicht wurde. Und dann auch festgestellt, wie immer, man muss gegen jeden Gegner zweimal spielen. Ich sage aber mal so, mit dem Auftaktprogramm haben wir in den letzten Jahren wenig Glück gehabt, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Also ich glaube, das war relativ konstant in den letzten Jahren, dass wir sehr starke Auftaktprogramme hatten und ich glaube, dieses Jahr oder die kommende Saison reiht sich da, glaube ich, nahtlos
ein. Es ist absurd.
Wir hatten das ja auch schon in aufgrund der Tatsache halt ja auch schon mal in den vergangenen Jahren mal abgewogen pro und contra das Tuchel-Argument, was du gerade eingangs ja schon gebracht hast, dass jeden Gegner musst du halt zweimal spielen, stimmt irgendwo. Interessant ist natürlich so eine Thematik bezogen auf diese Saison, glaube ich, für Gegner wie Man City oder sowas in der Anfangsphase, die momentan ja noch diese Club-WM spielen. Das könnte gegebenenfalls ein Vorteil sein, muss natürlich bei der Kadergröße auch nicht. Und insgesamt, wenn du die großen Gegner zu Beginn spielst, könntest du auch behaupten, dass sie vielleicht noch nicht ganz im Rhythmus sind und all diese Dinge. Unterm Strich ist es so oder so Kaffeesatzleserei. Ich glaube, was entscheidend aus dieser Transfer, sage ich schon, aus dem Spielplanansetzung notwendig ist, ist, glaube ich, die Tatsache, dass man einfach sagen muss, man muss zum Start der Preseason eigentlich seinen Kader, soweit wie es geht, irgendwie komplett haben, um halt dann eben vorbereitet zu sein und in einer guten Verfassung zu sein, um diesen Saisonstart optimal zu meistern. Ich glaube, das ist die Sache, die man aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen muss.
Ja, kleiner, also das, aus meiner Sicht ist das unabhängig vom Spielplan so oder so der Idealfall und müsste eigentlich erledigt werden. Aber wenn in den ersten drei Auswärtsspiele United, Liverpool und Newcastle sind, ist schon hart. Also klar, es ist eine Computererstellung und das ist in dem Sinne alles Technik generiert. Ist trotzdem komisch, also wenn unter den ersten sechs Spielen oder sieben Spielen haben wir ja Man United, Liverpool, Nottingham, Man City, Newcastle. Ja, klar, kannst du ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass du diese sieben Gegner dann in den ersten oder sechs Gegner in den ersten sieben Spielen hast, die ist relativ gering. Hast ein Heimspiel gegen Leeds dazwischen, ist schon ein sehr hartes Auftaktprogramm, was andere definitiv nicht haben. Also ich habe mir das angeguckt, von den großen Mannschaften sind die Top-Spiele besser gestreut als bei uns, muss man sagen. Klar, kannst in dem Sinne immer argumentieren und sagen, wenn du die ganzen guten Gegner hast, dann ist es zwischendurch angenehmer. Ist auch so, wir haben halt im Oktober beispielsweise West Ham, Fulham, Crystal Palace, Burnley, Sunderland im Oktober, November. Das ist relativ simpel. Ich finde auch unser Programm um das volle Weihnachtsprogramm ist halt mit den Wolves, Everton, Brighton und Aston Villa machbarer vielleicht und infolgedessen die letzten sechs Spiele, wenn ich es richtig gesehen habe, ist klar, Man City und Newcastle im April noch, aber der Mai heißt dann Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace. Da hatten wir halt in dem Sinne in den letzten Jahren auch deutlich schwierigere Spiele noch zu Beginn, zum Ende der Saison, siehe Newcastle jetzt am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison. Klar, bis dahin musst du dann natürlich in der Position sein, aber wenn du mit relativ einfachen Spielen im Mai enden kannst, auch nicht so verkehrt. Aber heißt auch, wenn du einfache Spiele im Mai hast, müssen die schwierigen Brocken irgendwann davor sein. Und ja, ich finde in dem Sinne sehr, sehr ungleich verteilt dieses Jahr. Also sehr geballt zu Beginn die guten Spiele. Dann hast du mal hier und da so einen kleinen Tropfen mit den Spurs im November. Aber dann, finde ich, wird es halt gleich wieder im Januar, hast du halt Leeds, Nottingham, hast du Liverpool, Nottingham, United hintereinander weg. Und dann hast du beispielsweise im Februar Chelsea und Spurs im Doppelpack. Und du hast, wie gesagt, im April Man City, Newcastle. Also wir haben halt ganz häufig immer diese Top-Spiele im Doppelpack, haben andere Mannschaften so nicht. Aber gut, kann man sich jetzt drüber aufregen. Am Ende bleibt es dabei, zwei Spiele gegen jeden. Ja, heißt im Endeffekt auch, wir haben eigentlich, du hast es richtig gesagt, wir stehen zu Beginn irgendwie ein bisschen unter Druck, weil klar, du kannst viel gewinnen, wenn du die direkten Konkurrenten leicht bespielst, kannst aber natürlich auch eine Menge verlieren gleich zu Beginn. Glaubst du, dass in irgendeiner, ich kann es mir nicht vorstellen, aber haben wir auch drüber diskutiert, glaubst du, dass in irgendeiner Form jetzt vereinsintern nochmal gesagt wird, das ist aber nicht gut zu Beginn. Wir müssen da jetzt nochmal eine Schippe drauflegen oder sagt man, es ist im Endeffekt egal.
Also ich glaube, dass man generell ja seine Wunschvorstellungen hat, zu Beginn der Saison nicht noch irgendwie an dem Kader zwingend rumbasteln zu müssen, sondern maximal vielleicht irgendwo noch ein Add-on, was nice to have ist, aber irgendwie nicht muss. Dass das oftmals auch schwer ist, wissen wir alle, aber von daher glaube ich nicht, dass man dadurch noch zusätzliche Motivation schöpft, aber es kann einen vielleicht einfach nochmal so die Sinne schärfen, dass man diese Erkenntnis einfach noch mehr und stringenter verfolgt. Also ich glaube, so müsste man es halt betrachten. Es ist natürlich auch alles so ein bisschen blöd jetzt mit dieser Unterbrechung halt von dem Transferfenster, dass du da halt ja die Deals halt einfach nicht closen kannst und es so ein bisschen nach außen halt dann wirkt, als ob du halt wenig Bewegung drin hast.
Ja, aber du hast halt, wenn es blöd, also ja, das stimmt natürlich, aber in gewisser Weise stehst du natürlich, oder anders formuliert, nehmen wir mal an, deine ersten drei Spiele wären gegen, was weiß ich, Leeds, Everton, Aston Villa oder so. Da würde man vielleicht sagen, bah, komm, wenn das sich im August jetzt erst ausgeht, ist okay, aber wenn es halt blöd läuft und du erst irgendwie in den letzten Tagen des Transferfensters Deals machen kannst, machen willst, machen musst, sind ja halt Auswärtsspiele gegen United und Liverpool schon mal durch die Lappen gegangen mit den Spielern, ne? Also es ist immer
Absolut,
eine andere
absolut.
Dimension.
Total. Aber ich glaube, dass es eher so ein schärfendes Element ist als jetzt eine neue Erkenntnis, weil ich glaube schon, dass die Marschroute, die man eingeschlagen hat, dass die schon ganz klar darauf zielt, jetzt direkt auch mit Start der Preseason die wichtigen Positionen angegangen und eingetütet zu haben. Das glaube ich schon. Also es ist ja, glaube ich, sowieso so eine komische Situation oder Bewertungsfrage momentan, weil wir den neuen Sportdirektor jetzt nicht in der Nähe halt kennen. Wie agiert er? Bei Edu hatte man das halt so ein bisschen schon raus. Und ich glaube, Andrea Werther ist dann an anderer Art, anderer Gangart vor allen Dingen auch. So dass ich schon glaube, dass man da irgendwo auf einer anderen Schiene auch momentan schon fährt. Also
Ja, klar, bei Edu konntest du an der am Haus vorbeigehen und wurde gegrillt, dann wusstest du, ah, da brutzelt was im Transfermarkt.
ja, aber
Ja.
also ich habe, also das ist ja von der Bewertung insbesondere ja jetzt auf die Frage Stürmer, die quasi üblichen verdächtigen Namen von Gyökeres und Sesko. Glaube ich, ein exemplarisches Vorgehen, wo ich das in der Weise einschätze, dass Bertha an verschiedenen Positionen halt mögliche Deals so weit vorbereitet quasi in seinem Pool hat, dass man dann versucht, was man präferiert, zuerst einfach einzutüten und den Sack zuzumachen. Und wenn es halt nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, die in der Vergangenheit ja oftmals auch schon irgendwo aufgetaucht sind, dass man dann halt Möglichkeiten hat, in ein, ich sag mal, weit vorgefertigtes Konstrukt vereinbarungsmäßig irgendwie ja einzugleiten, quasi in diese vorbereitete Konstellation. Und das scheint mir so ein bisschen die Variante zu sein, wie er agiert. Aber es ist jetzt auch nur so eine Mutmaßung, wie ich das so von außen versuche irgendwie zu deuten. Aber unterm Strich wissen wir es nicht. Kann auch sein, dass man nur bei einem hinterher ist und der andere ist momentan noch kalt. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wäre ja auch eine Option.
Klar, bleibt diffus. Das Einzige, was ja mittlerweile eher feststeht neben den bekannten Abgängen, ist, dass die Deals für Zubimendi und Kepa eigentlich durch sein sollen oder sozusagen, sagen wir mal, nahe der Finalisierung. Ich will ja jetzt noch keinen offiziellen Haken hintermachen, können wir nicht, aber das scheint sozusagen, was die Torhüterposition und zentrales defensives Mittelfeld angeht, schon mal ein Haken hinter zu sein. Ansonsten ist es aus meiner Sicht verdächtig ruhig. Was Namen angeht, ist auch verdächtig ruhig um die Stürmerpersonalien, also mit Ausnahme der beiden Namen, die du halt genannt hast, aber auch diesbezüglich ist es ja verdächtig ruhig, ne? Also weiß, es ist aus meiner Sicht nicht klar, in welche Richtung es geht.
Nee,
Also
und
einer von den beiden wird es vielleicht sein. Beide halte ich für weiter für unwahrscheinlich, auch wenn ich das auch häufiger mal gelesen habe, ja, dann wird halt Jesus irgendwie noch verkauft, dann kommen halt beide. Aber auch grundsätzlich wäre mein Eindruck, dass das Pendel eher Richtung Sesko geht momentan,
ja.
aber auch ohne in irgendeiner Form Indizien dazu haben, außer irgendwelche Meldungen von potenziell cleveren Leuten, die vielleicht einen anderen Blick auf die Sache haben. Aber ja, keine Ahnung. So oder so ist offensichtlich, dass wir da natürlich in einer einigermaßen guten Position sind, weil wir wo Einigung haben mit einem Spieler oder anders formuliert, die Einigung mit den Spielern dürfte nicht die größte Herausforderung sein, sondern eher die Einigung mit den Vereinen. Und was man da so liest, scheint ja insbesondere Sporting sich eher querzustellen. Aber klar, ich meine, die Frage ist halt so ein bisschen, wie lange, ich will jetzt nicht sagen, ist wie auf dem Datingmarkt, wo du parallel irgendwie zwei Eisen hast und dann irgendwann musst du dich mal entscheiden. Aber in gewisser Weise ist es ja so. Du musst dich ja dann irgendwann ja auch bekennen und sagen, okay, gut, der Deal kommt nicht zustande, ich muss jetzt in dem Sinne, setze ich auf diese Person, weil Stichwort Saisonvorbereitung, du dann auch in irgendeiner Form dich ja mal entscheiden musst, weil du den Stürmer brauchst.
Ja, absolut.
Ich habe nicht, also keine Ahnung, von außen sieht es so aus, als hätten wir uns noch nicht entschieden.
Das ist nicht mehr, ehrlich gesagt, nicht wirklich vor. Also ich glaube schon, dass, also Arteta ist ein Trainer, der eine ganz klare Vorstellung hat, welchen Spielertyp und dann auch umgemünzt, in welchen Spieler er haben will. Also das ist durchgehend immer so gewesen.
Das stimmt, aber dann ist es trotzdem immer noch sehr erstaunlich, dass diese beiden Namen immer noch herumwabern, weil die in dem Sinne ja völlig unterschiedliche Spieler, also vergleichsweise unterschiedliche Spielertypen sind.
Ja, gut, sie sind beide Mittelstürmer, ne? Also sie agieren halt anders, ja. Ja. Das ist absolut richtig. Ich glaube, Sesko ist einfach schlichtweg, weil er auch schon im letzten Jahr im Sommer schon, hätte man ihn, glaube ich, gerne gehabt, sagen wir es mal so. Und Gyökeres ist einfach der heiße Name momentan im Stürmermarkt. Ist ja auch nicht so, als ob wir jetzt einen Pool aus Mittelstürmern hätten von unfassbar hoher Qualität, aus dem man einfach irgendeinen nehmen könnte und jeder könnte sich bedienen. Ne? Und das ist, glaube ich, tut dieser ganzen Diskussion halt auch noch ein bisschen das Nötige dazu. Und ich glaube auch, dass es von außen zumindest so aussieht, dass das Pendel momentan bei Sesko liegt. Also
Leipzig ja wohl auch Geld benötigt, ne, wenn ich das richtig so mitkriege. Geld haben will. Bei Sporting weiß ich halt doch gar nicht. Klar, die würden das dann wahrscheinlich in irgendeiner Form reinvestieren, aber ob die jetzt an den ganz großen Geldbeträgen zwingend interessiert sind, weiß man nicht. Bei Leipzig, was man so gelesen hat, gibt es ja schon offensichtlich die Tendenz zu sagen, okay, wir müssen mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen eincashen. Macht die Verhandlungsposition dann aber oder die Verhandlungen auch wahrscheinlich nicht einfacher?
Macht es nicht. Und ich bleibe dabei, egal wer von beiden es wäre, ich würde bei beiden ein gutes Gefühl haben. Von daher ist die Entscheidung schlichtweg beim Trainerstab, welcher Spieler dort den Vorzug erhalten soll und dann man ihn hoffentlich halt kriegt. Interessant ist vielleicht für mich auch noch die Kombination, kriegt man es auch noch hin, eben auf dem Flügel irgendwas zu machen. Ich meine, Rodrigo ist ja immer noch sehr, sehr stark gehandelt. Nico Williams dürfte vom Markt sein.
Dürfte vom Markt sein, ja. Komischerweise wundert man sich ja doch mal, dass relativ viele zu Barcelona gehen wollen. Keine Ahnung, ich kann es verstehen. Ich sag mal so, wenn er zu Barca geht, würde ich damit auch irgendwie mehr leben können, als hätte er sich jetzt für Bayern entschieden und beispielsweise nicht für uns. Aber die Bayern sind ja bei ihm auch leer ausgegangen, von daher.
Naja.
Gut. Heißt aber auch, dass bei Barca irgendeiner Form eine Flügelposition frei wird oder jemand, der da jetzt gerade spielt. Ansonsten ist es relativ ruhig, was Namen angeht. In irgendeiner Form Verteidigung, Flügelspieler werden wir sicherlich noch benötigen, aber anders als jetzt beispielsweise bei der Stürmerposition ist es auf den Positionen wirklich ruhig momentan.
Ja, wir haben, was noch an Personal hier noch im Raum steht, ist der Verteidiger von Ajax, Hato, oder wie heißt er? Der durchaus interessanter Spieler ist. Und was natürlich auch noch ein Thema ist, die ganze Zeit, ist die Frage, kriegt man oder einigt man sich noch in Persona Thomas Partey auf eine Weiterführung des Anstellungsverhältnisses quasi. Da ist man wohl insofern auseinander, dass es irgendwie so oft um die Frage des Salärs geht, was Thomas Partey gerne höher hätte und Arsenal verständlicherweise nicht. Da stehen momentan aber die Zeichen dahingehend, dass man wohl eine Einigung eher ferner als näher ist, ja.
Das, ja, komischerweise, gut, ich sag mal so, aus Partys Sicht verstehe ich es, der im Fall der Fälle würde er irgendeinen Move kriegen, wo er wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Geld verdient und noch wahrscheinlich eine längere Vertragslaufzeit bekommt. Nachvollziehbar, Arsenal hat sich da ja auch ein bisschen in die Position gebracht, dass es jetzt so ist, wie es ist. Heißt aber auch, wenn es da keine Einigung gibt, bräuchte man da auch noch einen weiteren Spieler, ne? Also, das kommt dann auch nochmal on top. Was denkst du, wie geht's aus?
Also ganz schwer. Also ich glaube, ja, zum einen glaube ich schon, so sich in London ganz wohl fühlt, aber ich ihn auch auf der anderen Seite so einschätze, dass er jemand ist, der dann nochmal versucht, richtig einzucashen.
Ja, glaube ich auch.
So von irgendwie gefühlt so, ne? So dass ich mir das auch gut vorstellen könnte. Ja. Mit der Ankunft von Zubimendi wäre es trotzdem gut, wenn man da noch jemand hätte. Ja, hoffentlich muss man Mourinho nicht mehr im Sturm spielen, sodass man ja zumindest ihn auch dann eher fürs Mittelfeld einplanen kann. Luis
Klar,
Scally auch
wäre
mit
auch
einer
jemand fürs Mit.
Verlängerung.
Ja, wäre aber auch jemand fürs Mittelfeld. Also heute von David Ornstein gemeldet worden, dass er wohl einen neuen Vertrag angenommen hat. Wäre natürlich auch, oder wäre auch in dem Sinne erklärbar, wenn man vielleicht nochmal auf Außenverteidigerposition schaut, dass man halt sagt, okay, gut, ein Lewis Scally könnte gegebenenfalls auch im Mittelfeld spielen.
Absolut.
Calafiori könnte auch Innenverteidiger spielen, auf der linken Seite, wie er es teilweise auch in der italienischen Nationalmannschaft gemacht hat, oder auch gegebenenfalls vorgerückt im Mittelfeld. Das heißt also so oder so, Verteidigerposition ist aus meiner Sicht eigentlich auch nochmal ähnlich wie ein Sturm eine Baustelle, gerade halt vor dem Hintergrund, das hatten wir in der letzten Episode ja diskutiert, angeschlagene Fitness Ben White in der letzten Saison, jetzt OP von Timber, keine Ahnung, was Tomiyasu beruflich machen wird. Deswegen, also da haben wir auch noch mal Bedarf und in dem Sinne bin ich schon ein bisschen verwundert darüber, dass da doch relativ wenige Namen momentan diskutiert werden, weil es konzentriert sich doch recht vieles auf die beiden Stürmerkandidaten und darüber hinaus, ja, muss man schon sehr stark suchen. Selbst Thema Abgänge sehr, sehr wenig Konkretes. Ich meine, da haben wir halt auch noch Spieler mit Nelson, mit Zinchenko, zwei, die ja auch gegebenenfalls noch ein bisschen Geld bringen würden, aber heißt, glaube ich, Stand 19. Juni, dass dieses Transferfenster oder der Transfermarkt, insbesondere in Europa, noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. Ich meine, klar, Fenster ist auch gerade zu, aber so richtig, dass man jetzt sagen könnte, okay, gut, da wird in absehbar dann gleich zu Beginn des Julis viel passieren, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oder es setzt sich dann irgendwie ganz schnell alles in Bewegung und im Verborgenen werden gerade schon die Deals eingetütet, die dann Anfang Juli verkündet werden. Glaube ich aber nicht. Glaube ich nicht.
Ja, es ist echt die Frage, ne? Also es fehlt auch so ein bisschen
Genau,
an
auf
dem
der anderen Seite kriegen ja auch
Domino-Effekt,
alle,
ne?
ja genau, und es kriegen ja auch alle gerade wieder so ein bisschen Panik. Ich glaube, im Andrew vom Arsburg, der war ja irgendwie im Urlaub, hat es dann auch geschrieben, meinte er so, ach, ich habe mir eigentlich gar keine Sorgen gemacht, aber ich kann es verstehen, jeder, der irgendwie morgens in die Arsenal News guckt und nichts sieht und nichts, was in die richtige Richtung geht, kriegt Panik. Und ist natürlich übertrieben, aber ich glaube, sollte uns ein bisschen sensibilisieren dafür, dass dieses Transferfenster auch nicht einfach wird, selbst wenn du die klarsten Ideen hast und Einigung mit Spielern und so. Das ist, ich glaube, noch mehr als die letzten Jahre, auch vor finanziellen Schwierigkeiten etc., sehr, sehr umkämpft alles. Also ich würde es mir nicht wünschen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit den Deals, die man vermeintlich denkt, eigentlich in trockenen Tüchern sind, dass sich das möglicherweise auch bis in den August dann ziehen wird.
Ja. Wäre jetzt nicht mein favorisierter Vorgang, ja. Aber was willst du machen? Du musst halt schauen, dass du irgendwie ein Konstrukt zusammen hast, was schon weitgehend dem entspricht, was du dann auch erstmal zum Saisonstart auch bieten willst. Ja.
Genau, da wird man dann gucken, ob das in irgendeiner Form möglich sein wird. Ja, was ist noch so passiert oder nicht passiert? Ich sag mal so, relativ, wenn nicht an trockenen Tüchern, aber in gewisser Weise dann doch unerfreulich, der Abgang im Trainerteam
Ist in trockenen Tüchern gerade
ist
eben
in trockenen
verkündet
Tüchern,
worden.
genau.
Ja.
Ja, und hat ja auch Carlos Queiroz, da hat ja auch schon seinen Abschied auf Instagram verkündet. Arteta braucht also einen neuen, ja,
Oh.
Co-Trainer, Assistenztrainer, wie immer man es
Ja.
formulieren möchte, wechselt in die Serie A zum FC Parma. Klar, ist sozusagen in dem Sinne für ihn eine Beförderung. Kannst du, es ist aus meiner Sicht auch jetzt, ich habe dann auch irgendwie die Reaktion so ein bisschen mitgekriegt, irgendwie alle in Panik ausgebrochen und nein, wie kann das denn sein? Ist aus meiner Sicht aber ein ganz normaler Move im Fußball.
Der Täter hat es von mir anders gemacht.
Eben, deswegen. Also die Frage so ein bisschen ist, und glaube, was weiß ich aber auch nicht, wird man dann die nächsten Tage oder die nächsten Wochen erst sehen, wie überraschend das halt kam. Und aus meiner Sicht hätte ich jetzt eher gesagt, das kam schon überraschend, weil, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ja das komplette Trainerteam erst vor kurzem die Verträge langfristig verlängert hat. Aber du musst natürlich bei den Assistenztrainern, die du hast, immer damit rechnen, dass die angefragt werden. Und wenn du als, ich sag mal, halbwegs guter Mensch durchs Leben gehen willst, Arteta, dann wirst du ja deinem Assistenztrainer so eine Chance auch nicht verbauen.
Ja.
Heißt aber auch, dass wir da relativ zeitnah ja, Ersatz benötigen. Vielleicht wird man sich dazu ja zeitnah äußern. Aus meiner Sicht sollte man da jetzt aber nicht zu panisch sein. Ich glaube, das hat jetzt auf die Saisonvorbereitung und auf das Training erstmal nicht den größten Einfluss.
Nee, zumal wir Hans Stoltenberg auch noch da haben. Also es ist ja nicht, als ob Arteta jetzt alleine stehen würde, weiß Gott nicht. Namenstechnisch, ja, bis auf Jack Wilshere ist, glaube ich, aber auch noch nichts wirklich groß kommuniziert oder was heißt kommuniziert, aber gemunkelt worden. Ja, wäre vielleicht eine Option, müsste man mal gucken. Hat ja auch in den U-Mannschaften bei Arsenal auch schon ganz gute Leistungen gezeigt und sich da auch schon so ein bisschen Meriten verdient. Ja.
Der Name, der immer mal wieder herumschwirrt, ist ja Santi Cazorla.
Das
Als
auch.
ich weiß aber gar nicht, ob der überhaupt schon den Trainerschein auch hat, aber wäre vielleicht auch aus meiner Sicht ein bisschen zu viel.
Kontinuität,
Alte
ja.
Verbindlichkeiten und alte Connections. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn jemand von außen auch dazukommt. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt, wie man die Position halt füllen wird. Ich meine, Airport Alex war ja auch im Gespräch bei Ajax vor ein paar Jahren mal, hat sich dann ja dagegen entschieden. Also, wie gesagt, aus meiner Sicht ist es überhaupt nichts Besorgniserregendes, dass deine Assistenztrainer für weitere Jobs angefragt werden. Im Idealfall, vielleicht mein naiver Blick auf die Sache, hat man in dem Sinne auch versucht, schon zu reagieren und sagen, okay, gut, kannst du machen, aber vorher lass uns bitte nach einer Lösung suchen, die dann absehbar auch dazu führt, dass wir da einen Ersatz haben.
Ja.
Mal sehen. Wird sich dann sicherlich in den nächsten Tagen in irgendeiner Form ergeben. Ich weiß auch gar nicht genau, wann Trainingsstart ist, aber ich glaube Anfang Juli oder so. Deswegen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Ende nächster Woche, glaube ich, dieses Warm Weather Training in Spanien schon mal. Vielleicht wird es da ja den einen oder anderen Zwischenstand schon mal geben, aber ich denke mal, bis dahin wird es in Sachen Transfers und irgendwelchen Wasserstandsmeldungen relativ ruhig bleiben. Könnte man
Ja.
natürlich Club-WM gucken, aber wer macht das schon?
Keiner. Keiner.
Ja.
Ich guck's auch nicht. Ich sehe öfter mal Bilder oder irgendetwas also ich muss sagen, ich guck das irgendwie
Angeblich
vor Ort.
ja wohl schon 500.000 leere Plätze, habe ich gelesen
Unfassbar.
heute.
Diese Stadien sind so leer. Also, ich meine, kein Wunder, ich mal auf gut Deutsch gesagt, wen interessiert der Scheiß eigentlich? Also wirklich, da laufen ja Mannschaften auf. Ich glaube, das erste Spiel, das Bayern gemacht hat, haben wir ja 10-0 gewonnen gegen so eine neuseeländische Mannschaft.
Das, und das kann man doch nicht.
Das war eine Amateurmannschaft.
Also das, war ja, eine das, kann man ja nicht, das kann man ja nicht ernst nehmen, wenn du in einem Turnier gegen eine Mannschaft 10-0 gewinnst. Nein. Also gab es auch schon mal irgendwie Deutschland früher gegen Saudi-Arabien bei der WM.
Ja, aber das ist
die waren dann auch, die waren dann, die waren dann auch nicht mehr dabei irgendwann. Ne? Wobei man sagen, also ich habe jetzt vorhin einmal kurz geguckt auf die Ergebnisliste, das war ein Ausreißer. Ansonsten sah das jetzt schon nach eher engen Spielen aus. Könnte man natürlich meinen, ist alles ausgeglichen. Ich habe eher den Eindruck, da hat gar keiner richtig Bock.
Genau, das glaube ich nämlich auch. Und das ist einfach nur so eine PR-Maschine, die da einmal drüber läuft, wo man sich denkt, das muss echt nicht sein. Es muss wirklich nicht sein. Also ja, aber gut, was willst du machen? Also, es ist irgendwie so aufobtruiert und ehrlich gesagt können wir froh sein, dass wir nicht dabei sind.
Ja, auf alle Fälle. Also dann hätte ich vielleicht geguckt, nur unsere Spiele, aber so hat man nicht mal einen Grund. Was ich noch gesehen habe, ist, Arsène Wenger war bei Dortmund im Trainingslager. Ja, sind Fotos gepostet worden. Mhm. Keine Ahnung, nimmt man den Zinchenko?
Ja,
ja, aber so, keine
Ahnung. War ja schon mal mehrere da, aber ich weiß nicht, auch da die Gehaltsstruktur, die er fordert, scheint auch viele abzuschrecken. Ich glaube, AC Mainz hat ja auch mal angefragt.
Ja, genau, das wollte ich jetzt noch kurz sagen. Da war wohl auch in gewisser Weise Kontakt. Ja, klar, also das Gute ist, glaube ich, dass sie in diesem Transfer, Sommertransferfenster weniger daran gebunden sind, Spieler erstmal zu verkaufen, um neue zu holen. Aber sagen wir so, der Erfolg des Transferfensters misst sich natürlich auch an den Abgängen, die du dann realisieren kannst, weil einen Kader mit Spielern, die nicht spielen, die wird es ja eigentlich auch nicht haben.
Nee, null.
Gut, machen wir einen Cut kurz. Haben wir noch irgendwas an ganz dringenden Themen, die sich quasi aufdrängen, hier besprochen zu werden? U21-EM ist, glaube ich, gerade, ich habe es aber auch nur so am Rande mitgekriegt, aber Venary spielt auf alle Fälle für England, haben wir aber, glaube ich, gestern gegen Deutschland verloren.
Ja, es stand meines Erachtens irgendwann mal, glaube ich, 2-0, 3-0.
Ja, genau, aber 2-1 hat Deutschland gewonnen, sehe ich gerade.
Ah, okay, ja.
Ja. Und England spielt jetzt gegen Spanien im Viertelfinale. Deutschland gegen Italien.
Könnte England durchaus rausgehen.
Wäre in dem Sinne dann gut, weil dann hätte er ja noch ein bisschen Pause, weil er ja sicherlich auch einer der Spieler ist, solange wir keinen weiteren Flügelspieler haben, bräuchten wir ihn.
Ja, auf den man auf jeden Fall setzen sollte.
Zumindest also auf der Bank, genau.
Ja,
dann belassen wir es dabei, glaube ich. Wir werden sehen, was passiert, ob wir zur 300. Episode schon einen Transfer verkünden können. Wir können es natürlich uns einfach machen, einen schlanken Fuß und sagen, wir machen die einfach erst, wenn ein Transfer kommt. Wäre ein bisschen blauäugig und auch unverschämt. Wir werden sie aber natürlich zeitnah einschieben und auf alle Fälle dann auch das Trikot-Gewinnspiel machen, dass wir den kleinen, aber feinen, würdigen Rahmen für die 300-Episode machen. Schließen wir erstmal Episode 299. Kommt gut durch die Restwoche, angenehmes Hitze-Sommer-Wochenende und wir hören uns dann zeitnah wieder mit hoffentlich ersten Transfers und vielen weiteren Gerüchten, die es zu analysieren und zu besprechen gilt. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.